Hallöchen und herzlich willkommen in einer neuen Podcast-Folge. Und in dieser Folge soll es darum gehen, welche 5 Faktoren kannst du ganz bewusst in deine Elternschaft einbauen und damit ganz sicher wissen, dass du damit eine unfassbar starke und positive Prägung deiner Kinder möglich machst. Und ich möchte dir ganz kurz erklären, wie ich eigentlich gerade dazu gekommen bin. Denn diese Folge, die ist schon länger in meinem Kopf geplant, aber noch nicht aufgeschrieben. Und ist jetzt aber tatsächlich gerade ganz spontan entstanden. Und das hängt auch ein bisschen damit dann zusammen, worum es jetzt auch gleich geht. Aber es ist so kraftvoll, wenn man sich über sich so bewusst ist, was man eigentlich machen möchte, was man eigentlich sein möchte, womit man sich beschäftigen möchte. Und ich habe zurzeit abends ganz oft so diese Momente, wo ich mich frage, weil es gerade neuerdings echt Luxus ist, dass beide Kids, ich klopfe auf alles, was hier Holz ist, zwischen 20 und 20.30 Uhr schlafen und wir Feierabend haben. Also Feierabend in Anführungsstrichen, in der Regel räumen wir danach noch irgendwie auf und so. Aber man hat dann quasi einfach Zeit für sich. Und neuerdings habe ich mich gefragt, was tut mir am Abend, wenn ich die Zeit für mich habe oder für uns, wirklich gut? Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber bei mir ist es schon so, dass ich oft auch mal am Handy hänge und was schaue im Fernsehen. Aber das sind alles so Sachen, die sind wirklich danach nicht so wirklich erfüllend, sondern ich denke mir danach so, ja, irgendwie hätte ich mir das auch sparen können. Irgendwie hätte ich auch einfach dann früher ins Bett gehen können. Dann habe ich aber eben auch festgestellt, auch wenn ich das manchmal mache und auch mal mit den Kids schlafen gehe, weil ich habe eben auch festgestellt, das tut mir einfach auch gut, wenn ich ab und zu mal mit ihnen früh ins Bett gehe. Nicht jeden Abend, aber so ab und zu mal. Nur ich muss dann schon richtig, richtig, richtig müde sein. Weil wenn ich das noch nicht so richtig, richtig bin, dann kann es nämlich sein, dass ich die ganze Zeit so doch irgendwie wach rumliege und dann kriege ich voll die schlechte Laune und schlafe dann irgendwie auch erst um 2 oder so ein, weil sich das dann so zuspitzt mit der schlechten Laune. Naja, und auf jeden Fall finde ich halt, gerade als Mama ist so, oder es hat mit mir nochmal so viel mehr mein Bewusstsein gestärkt und meine Klarheit gestärkt, was tut mir wirklich gut, gerade wenn die Zeit für einen selber ja so gering ist. Und gerade dann ist es mir besonders wichtig geworden, meine Zeit auch wirklich dafür zu verwenden, für was mir gut tut. Also sei es mit der Beschäftigung, mit Menschen, mit Themen. Und eben jetzt war gerade wieder so ein Abend, wo ich dachte, was mache ich? Und dann war so erst auf Pinterest, mich inspirieren zu lassen, weil das ist so etwas, das, da kann ich total abschalten. Und bin total entspannt und gleichzeitig, also es ist irgendwie was, das kann ich gar nicht erklären, aber es tut irgendwie gut. Aber irgendwann hat sich auch ausinspiriert. Aber dann schwappt es nämlich voll schnell über, dass ich dann Outfits sehe, die mir nämlich abspeichere. Ist übrigens ein Lifehack für mich. Ich speichere mir immer den ganzen Outfit-Inspos auf Pinterest, schaue morgens kurz rein oder am Abend vorher und weiß dann schon direkt, was ich fühle und was ich anziehen möchte. Naja, und auf jeden Fall, das landet dann immer dahin, dass ich dann wieder noch auf irgendwelchen anderen Seiten gucke und gucke, wo gibt's was Neues oder so. Aber das ist natürlich irgendwie auch nicht so super hilfreich, wenn ich mir dann irgendwie wieder 5 Pakete oder so zukommen lasse. Genau. Und dann habe ich mich das eben gefragt und als ich mich das so gefragt habe, habe ich dann auch so wirklich nochmal näher hingeschaut, okay, worum geht's mir denn? Das ist eine riesengroße Erleichterung. Das ist ja etwas, was ich vielleicht schon in der einen oder anderen Podcast-Folge zum Thema Autonomiephase und so gesagt habe. Unser Verhalten ist immer eine Verlängerung von unseren Bedürfnissen. Und entweder wollen wir uns mit unserem Verhalten ein unerfülltes Bedürfnis ermöglichen, oder wir drücken auch mit unserem Verhalten aus, dass wir gerade ein Bedürfnis erfüllen. Und nachdem ich eben gerade so gemerkt habe, so, oh, ich bin irgendwie nicht so, alles, was ich mache, ist irgendwie nicht so geil, habe ich gefragt, okay, was habe ich mich gefragt, weil das läuft mittlerweile schon so automatisch. Ich überlege gerade, wie ich das, um das zu rekonstruieren. Ich glaube, ich habe mich gefragt, was müsste passiert sein, dass ich danach voll glücklich ins Bett gehe. Und da ich ja auch immer noch in, also da der ganz Kleine immer noch nicht im Kindergarten ist, habe ich noch nicht so viel Zeit fürs Arbeiten und nutze deswegen oft die Schlafenszeiten und bin deswegen auch öfters mal abends am Arbeiten. Aber auch nicht immer, weil wenn ich einfach keine Energie habe, dann knebel ich mich dazu nicht. Und deswegen habe ich mich eben gefragt, weil ich zum Beispiel auch Reels gesehen habe mit eben auch so super krassen, tollen Sachen, auch gerade so für den Alltag mit Kindern und so. Ich habe gemerkt, oh, dafür habe ich jetzt gerade gar keine Energie. Und dann habe ich mich gefragt, habe ich auf die Arbeit eigentlich keine Lust? Und dann habe ich gemerkt, nee, ich habe auf das Format keine Lust, weil ich liebe es auch, einen Mehrwert dazu beizutragen und all das, was mir geholfen hat, all das, womit ich anderen Mamas geholfen hat, das auch in die Welt zu tragen. Und dann ist mir gekommen, stimmt, ich hätte total Lust, darüber zu sprechen, aber nicht in eine Story, sondern in einen Podcast. Und deswegen bin ich jetzt auf die Idee gekommen, hier diesen Podcast aufzunehmen. Und zwar mit nämlich genau dem Thema, was ich eben schon lange hier mal thematisieren wollte. Und zwar ganz grob 5 Punkte, die dir helfen, wirklich dir bewusst zu machen, womit du deinen Kindern in der Kindheit was Gutes tust. Denn ich habe ganz oft Mamas in meinen Beratungen, in meinen Coachings, in meinen Begleitungen, die zum einen entweder das Verhalten ihres Kindes besser verstehen wollen und lernen wollen, wie sie besser damit umgehen können, vor allen Dingen überhaupt bedürfnisorientiert. Und gleichzeitig verbirgt sich ganz oft dahinter, dass sie Angst haben, ihre Kinder negativ zu prägen. Weil mittlerweile weiß man ja heutzutage auch, das innere Kind und wie einfach die Erziehung Auswirkungen auf die Prägung der Kinder hat. Und das macht ihm gleichzeitig aber auch Druck und Angst, mit seinem Kind falsch umzugehen oder bei seinem Kind etwas Negatives zu bewirken. Und genau dafür habe ich mir nämlich gedacht, gebe ich dir mal diese 5 Punkte an die Hand, mit denen du super safe bist und die dir wirklich auch mal so Klarheit geben, was macht das Ganze wirklich aus. Kleiner Side-Fact, vielleicht gehe ich darauf nochmal ein, aber schau gern mal bei den 5 Punkten, die ich sage, ob du das selber als Kind erfahren hast. Wenn nicht, dann ist es zum Beispiel für dich ein riesengroßer Anhaltspunkt, da bei dir auch selber anzusetzen. Denn wenn auch dir das quasi in deiner Kindheit gefehlt hat, dann ist es bedauerlich, aber glücklicherweise nie zu spät. Denn umso einfacher du das für dich nämlich auch aufladen kannst und du das Alte auch verändern kannst, desto einfacher wird es automatisch für dich weiterzugeben. Also kommen wir zum allerersten Punkt, bei dem ich an mir arbeiten musste, dass ich das bei meinem Kind möglich machen kann, denn das habe ich zum Beispiel nicht erlebt. Und der allererste Punkt, der riesengroß ist und der vor allen Dingen viel Zeit in Anspruch nimmt und der mit unseren Kindern, vor allem wenn sie kleiner sind, oft vorkommt, ist das Thema Gefühle und Gefühle zuzulassen. Denn das, was ich kennengelernt habe, wie man mit mir umgegangen ist, wenn ich Gefühle hatte, sei es, wenn ich mich gefreut habe, aber natürlich vor allem, wenn ich traurig oder wütend oder unzufrieden oder frustriert war, ich wurde mit meinen Gefühlen immer klein gemacht. Ich wurde mit meinen Gefühlen immer abgelehnt. Ich musste sie immer stoppen. Durch so Sätze wie, reiß dich jetzt zusammen, ist doch nicht so schlimm, da bist du selbst schuld und so weiter und so fort. Und dabei ist genau das, unsere Gefühle, etwas, was nie aufhört, in uns zu leben, selbst wenn wir es zu einem bestimmten Zeitpunkt unterdrücken mussten oder leugnen mussten. Sie sind immer noch da. Und das ist auch der Grund, warum wir, wenn unsere Kinder diese starke Wut empfinden, traurig sind, unzufrieden, nörglich, schlecht gelaunt, warum uns es so schwerfällt zuzulassen. Weil in Wahrheit unser Teil davon, dieses Gefühls, was damals unterdrückt worden musste, jetzt eben auch zum Vorschein kommt. Denn wenn die Kinder wütend sind, macht uns das auch wütend. Wenn die Kinder unzufrieden sind, macht uns das auch unzufrieden. Wenn die Kinder traurig sind, macht uns das auch traurig. Nur da wir nie gelernt haben, uns sicher und gut mit den Gefühlen zu fühlen, streben wir stets an, dass die Kinder das auch sofort, dass sie das auch sofort aufhören. Zum Teil, weil wir auch natürlich gelernt haben, dass wir so mit den Gefühlen umgehen. Also das bestätigen mir andere Mamas immer wieder, dass sie die Sätze sagen, die sie selber als Kind gehört haben, obwohl sie es gar nicht sagen wollen. Genau. Und das ist übrigens auch der Grund, weil genau solche Sachen, wie zum Beispiel Gefühle, die unterdrückt worden sind, es kann zum Teil wie ein Trauma sein. Es kommt immer darauf an, wie das erfahren worden ist. Wenn es einfach sehr häufig erfahren worden ist, wenn man sehr aufgelöst war. Viele Kinder wurden ja auch allein gelassen oder sie wurden aufs Zimmer geschickt oder sie mussten in die Ecke stehen oder sie wurden sogar noch körperlich gewalttätig behandelt. Ich meine, davon gibt's alles. Und das ist quasi die Kehrseite von all dem, wie es eben am besten nicht sein sollte. Und was eine unfassbar positiv stärkende Art und Weise ist, wenn Kinder wütend, traurig, unzufrieden sind, wenn sie dafür Raum bekommen. Und den Raum bekommen sie, und das ist auch nochmal ein wichtiger Hinweis, die Kinder können sich in ihrem Gefühl von alleine nicht regulieren, sondern sie brauchen uns als Co-Regulation. Und das, was wir damals als Kind gebraucht hätten, wären Eltern gewesen, die einfach uns Raum und Zeit geben und wissen, dass die Gefühle wieder vorbeigehen. Heißt also, das geben wir unseren Kindern, Raum und Zeit für ihre Gefühle. Und dabei kann es aber sein, dass wir nochmal mehr lernen dürfen, dass Gefühle nichts Schlimmes sind, dass Wut nichts Schlimmes ist, dass Traurigkeit nichts Schlimmes ist und dass vor allen Dingen, selbst wenn Kinder das dann unterdrücken, es nicht weg ist. Denn genau dadurch können diese Verletzungen entstehen. Denn eines der Hauptüberzeugungen, die Kinder lernen, wenn sie ihre Gefühle nicht ausleben dürfen oder nicht fühlen dürfen, ausleben, ne, nicht falsch verstehen, wenn jemand wütend ist und andere schlägt, also ein Kind oder um sich herum schlägt oder Sachen rumwirft und es wirklich dabei Dinge kaputt gehen oder es einen selber gesundheitlich gefährdet, dann ist es natürlich relevant, da eine Grenze zu setzen. Aber es geht dann halt darum, dem Ganzen zu zeigen, wie man die Wut ausleben kann, indem man sämtliche Möglichkeiten anbietet, wie es gehen darf, oder indem man halt wirklich auch Schutzmaßnahmen einhält und das Kind gewisserweise zum Beispiel nimmt und an einen Ort bringt, wo es das mehr machen darf. Also wenn man zum Beispiel im Wohnbereich ist, wo ganz viele Spielsachen liegen und es da rumwirft, ist es vielleicht einfacher, in der Wut das Kind zu nehmen und mit ihm gemeinsam ins Schlafzimmer zu gehen. Da wird es vielleicht trotzdem Sachen geben, aber da kann man sich ins Kissen so richtig fallen lassen, kann man ins Kissen so richtig boxen. Also es geht darum, einfach dieses Gefühl so zu kanalisieren, dass es keinen schadet und gleichzeitig sich abbauen kann. Und gleichzeitig ist nochmal ganz arg zu wissen, ganz wichtig zu wissen, dass Kinder ihre Gefühle automatisch regulieren. Es wird automatisch weniger. Die Gefühle hören automatisch auf, wenn die Bezugsperson reguliert ist, also gelassen bleibt. Und dazu fehlt es aber ganz oft an dem Wissen, dass diese Gefühle, die Kinder haben, richtig sind. Die meisten haben Angst, wenn die Kinder so sind, dass sie dann immer so sind, dass es dann Tyrannen werden, dass es dann Menschen werden, die andere umbringen. Aber dem ist nicht so. Ganz oft sind Menschen, die solche Gewalttaten tun, Kinder, die als Kinder keine Beachtung geschenkt bekommen haben, die so viele Strafen bekommen haben, die körperlich misshandelt worden sind, die gewalttätig behandelt worden sind. Also die einfach einen sehr geringen Selbstwert etabliert haben. Und deswegen ist das ein riesengroßes Geschenk. Warum? Weil, wenn Kinder sich mit ihren Gefühlen, sei es große Freude, sei es aber auch eben Unzufriedenheit, Wut, Traurigkeit, erfahren, dass die Mama da ist und dass die Mama den Raum hält, dann ist es für Kinder eine enorme Selbstwertsteigerung, weil die Kinder sich dann vollkommen fühlen, weil es so, wie sie sind. Und das, was heißt das? Das heißt, mit allem, was sie sind. Das heißt, mit jedem Gefühl, mit jeder Art. Das heißt nicht immer unbedingt, dass wir alles gut heißen müssen. Das heißt nicht, dass wir in so eine laissez-faire Elternschaft reinkommen müssen. Aber es geht eher darum, die innere Haltung zu haben. Und zu wissen, den Irrglauben aufzudecken von, das Kind muss sich immer sozial und richtig verhalten und hat am besten keine auffälligen Gefühle und kann sich super schnell zusammenreißen und ist nie wütend, ist nie traurig, ist nie nörgelig, ist nie unzufrieden. Das ist gar nicht das gesunde Kind. Und das ist auch gar nicht die gesunde Entwicklung für die Zukunft. Sondern die gesunde Entwicklung für die Zukunft ist, wenn das Kind stets Raum bekommt für seine Gefühle und einfach spürt, okay, da ist jemand da und der zeigt mir auch, wie ich mit meinen Gefühlen umgehen kann. Also, wenn die Kinder ganz klein sind und um sich herum werfen, dann ist es natürlich auf jeden Fall möglich, dass wenn sie dann wieder zur Ruhe kommen und wirklich wieder, das kennt ihr bestimmt, wenn die Kinder so richtig wütend sind, dann kannst du nicht mit denen reden, weil die hören auch gar nichts. Wenn aber danach das alles so ein bisschen abgeflacht ist, natürlich kann man dann sagen, hey, schau mal, der Mama hat es so wehgetan oder dem Kind oder was auch immer, das ist so wehgetan. Du darfst wütend sein, aber wir müssen schauen, wie wir deine Wut anders, wo deine Wut hin darf. Und genau dann ist es so, dass die Kinder eine unfassbare Potenzialentfaltung genau dadurch erleben. Warum auch? Eines der Gründe für Menschen, die Depressionen haben oder Burnout, sind vor allen Dingen die Unfähigkeit, die eigenen Bedürfnisse und Grenzen wahrzunehmen. Das sind Menschen, die zu oft, zu lang als allen anderen recht gemacht haben, die zu oft perfektionistisch waren, die zu oft über ihre Grenzen gegangen sind. Und das wiederum hat unter anderem die Ursache in der Kindheit mit den Gefühlen und mit den Bedürfnissen. Weil wenn die Kinder lernen, dass sie mit ihren Gefühlen, dass sie ihre Gefühle haben dürfen, dass es dafür nur einen gesunden Umgang gibt, Umgang geben muss oder dass man den lernen darf, werden sie aber automatisch, indem die Bezugsperson ruhig bleibt, weil sie immer auch unser Verhalten nachahmen. Und das ist ja das Spannende. Wie oft ist es so, dass wenn ein Kind einen Wutausbruch hat, unzufrieden ist, weint, dass wir selber nörgelig, pampig, wütend, vorwurfsvoll werden. Und es ist super spannend, wenn man da ganz oft mal wirklich Spiegelarbeit betreibt und mal schaut, so, wenn nämlich das Kind so ist, es nörgelt zum Beispiel rum oder ist unzufrieden, sich mal zu fragen, okay, wie oft bin ich unzufrieden mit meinem Kind? Wie oft nörgel ich mit meinem Kind? Damit will ich nicht sagen, dass wir die Schuld bei uns suchen. Aber es fühlt sich ja so oft so an, als ob wir keinen Einfluss darauf haben, wie es unseren Kindern geht. Oder dass wir einfach diese blinden Flecke ganz oft gar nicht wahrnehmen, wie viel Einfluss wir eben auch haben auf das Verhalten unserer Kinder. Aber das meine ich eben auch nicht vorwurfsvoll, sondern das meine ich eigentlich eher empowern. Das meine ich eigentlich eher genau dafür, dass es so viele Ansätze gibt, wo man sehen kann, dass es schon mit kleinen Feinheiten, dass wir so vieles bewirken können. Es geht nicht um Perfektionismus. Es geht letztendlich einfach nur um mehr Achtsamkeit, mehr Bewusstsein und das neue Wissen, was einfach da ist, wirklich zu nutzen. Weil es geht auch nicht darum, die perfekten Eltern zu werden oder die perfekten Kinder zu schaffen, sondern damit wird so vieles leichter, es wird so vieles einfacher. Weil wenn wir bei uns anfangen zu schauen, hey, wie oft bin ich denn unzufrieden mit meinem Kind, wie oft nörgel ich denn rum, wie oft bin ich dann selber wütend und werd laut, das ist natürlich auch für uns selbst mega das Wachstumspotenzial. Ja, das mal als allererstes. Und gerade wenn die Kinder kleiner sind, so ab 1,5, 2 Jahre bis ungefähr so 6, 7, ist es danach immer noch mega hilfreich. Aber vor allen Dingen in dem Alter ist es super unterstützend und kraftvoll, wenn man den Kindern die Gefühle spiegelt und ihnen sagt, wie, ich sehe, du bist gerade total traurig, das macht dich richtig wütend. Warum ist das so kraftvoll? Weil Kinder tatsächlich mit unter anderem aus diesem Grund auch diese Wutausbrüche oder diese Traurigkeit haben, weil sie für ihr inneres Gemüt und Gefühl noch keine Worte haben. Und wenn wir das ihnen spiegeln, wenn wir ihnen das immer wieder sagen, was wir sehen, dann haben wir zum einen die Möglichkeit, unser Kind nochmal besser kennenzulernen. Denn so oft hatte ich schon Möglichkeiten, wo ich genau das nämlich gesagt habe. Und ich habe gesagt, du bist so wütend. Und am Ende war er eigentlich traurig. Und am Ende hat sich dadurch eigentlich herauskristallisiert, worum es ihm eigentlich wirklich ging. Und wir sind da im Alltag super schnell in der Interpretation, warum unsere Kinder gerade so reagieren oder so fühlen. Und das ist so heilsam. Stellt euch vor, ihr selber würdet es einfach mehr erfahren. Wie oft erlebt ihr das mit eurem Partner, mit Freunden, dass die Leute so schnell urteilen über euch und denken, sie verstehen euch, aber sie verstehen euch gar nicht. Wenn sie nur ein, zwei Mal ein bisschen öfters nachfragen, dann können wir auch viel besser sehen, hat der andere mich verstanden? Das stärkt extrem die Bindung, weil wir uns verstanden fühlen, wenn es nämlich so ist. Und gleichzeitig auch, weil wir sehen, der andere hat wirklich Interesse. Das ist so ein Bindungsboost. Und für Kleinkinder eben automatisch die Möglichkeit, wirklich zu lernen, okay, worum ging es mir gerade wirklich? Weil auch das wiederum hängt mit den Menschen, die Depression und Burnout zusammen, die können ganz oft auch ihre Gefühle und Bedürfnisse gar nicht in Worte fassen. Jetzt sind natürlich nicht alle von euch hier Depressions- und Burnout-gefährdet. Nur gleichzeitig sind wir alle vielleicht noch nicht in dem Alter. Mal ganz krass gesprochen. Und unabhängig davon, ob es jetzt eine Depression ist oder Burnout, das muss ja gar nicht so weit kommen. Letztendlich steht aber eins fest, es tut unserer Seele, unserer Zufriedenheit nicht gut. Und deswegen können wir da auf jeden Fall etwas verändern. Und das darf für dich der erste Punkt sein. Es ist super stärkend, wenn es möglich ist, deinem Kind Raum und Zeit für seine Gefühle zu geben und ihn damit anzunehmen und eventuell das sogar als Einladung zu nehmen und Selbstheilung mit dir zu betreiben, um auch deine Gefühle dieser Art, die du eigentlich bei deinem Kind ablehnen würdest, selber mehr in Frieden zu kommen. Weil im Endeffekt ist das auch genau das, was so viel Leichtigkeit mit den Kindern im Alltag bringt. Denn es ist natürlich nie den ganzen Tag Friede, Freude, Eierkuchen. Und deswegen würde ich auch nicht tatsächlich immer nur den Ansatz gehen und zu gucken, wie kann der Tag am meisten Spaß haben und wie kann der Tag am schönsten werden, sondern der größte Effekt, den wir haben, um mehr Leichtigkeit, mehr Lebensfreude, mehr Lebensenergie als Mama zu erleben, ist zu lernen, wie gehen wir mit diesen schweren Gefühlen um. Generell mit Gefühlen. Auch diese riesengroße Freude, wenn sie so richtig überdrehen, das kann uns ja auch triggern. Und es wird so geil. Ich verspreche es hoch und heilig. Es ist einfach sensationell. Und das ist auch der Grund, warum ich zum Beispiel überhaupt keine Angst habe, mit meinen Kindern irgendwo hinzugehen. Weil es natürlich jederzeit sein kann, dass es irgendwo einen Wutausbruch gibt oder starke Tränen oder Unzufriedenheiten oder. Aber ich bin so safe. Und das ist auch das, was andere Mamis mir sagen durch die Begleitung, dass sie sich unbedingt mehr trauen, woanders hinzugehen, aber diese Emotionen, diese starken Emotionen fallen gar nicht mehr so stark auf, weil viel mehr Strategien und Klarheit an der Hand sind, wie man damit umgehen kann. Und das ist vielleicht eben genau das, was auch so oft manchmal den Alltag so schwer macht, wenn man eigentlich die ganze Zeit vermeiden möchte, dass es diese starken Gefühle gibt. Und im Endeffekt ist es aber wie, als wenn ich einen Luftballon die ganze Zeit unter Wasser drücke. Das kostet so viel Kraft, wie wenn der Luftballon einmal hochkommt. Wie die Gefühle, die kommen einmal hoch. Aber wenn wir das als Kind erfahren haben, dass es bedrohlich ist, dass wir uns nicht sicher fühlen, dann ist es auf jeden Fall total verständlich, warum wir uns da auch nicht wohlfühlen, wenn die Kinder diese starken Gefühle zeigen. Aber auf jeden Fall das als ersten Punkt. Gefühle sind keine Gefahr, sondern Gefühle sind da zum, leicht übersetzt, geh hin und fühle. Es ist so heilsam. Denn Gefühle sagen etwas über unsere Bedürfnisse aus. Und mit dieser Klarheit können wir so unfassbar gute Entscheidungen für uns und unser Leben treffen. Und wenn die Kinder das lernen, werden sie unfassbar gute Entscheidungen für ihr Leben treffen. Und vor allen Dingen selbstbewusst, weil sie sich spüren, weil sie ihre Gefühle spüren, weil sie ihre Bedürfnisse spüren und weil sie nicht das machen, was andere von ihnen wollen. Dann der zweite Punkt, geht so ein bisschen einher mit dem ersten Punkt, ist aber nochmal auf was anderes spezialisiert, und zwar geht es darum, das Verhalten von Kindern weniger zu bewerten und mehr in Bedürfnisse und Grenzen zu übersetzen. Bevor wir das machen, müssen wir die Gefühle übersetzen und dann wissen wir, was das Kind eigentlich ausdrücken möchte. Warum ist es so positiv prägend für Kinder in der Kindheit? Wenn Kinder in ihrer Kindheit wirklich eine Bezugsperson erleben, die wahrhaft Interesse daran hat, warum das Kind so reagiert, so fühlt, so handelt, anstatt jedes Mal direkt gedeckelt zu werden, sowas wie, ey Gott, ich kriege das gerade gar nicht zusammen, aber, also stell dir einfach vor, vielleicht kennst du das von dir als Kind, aber du wirst irgendwie ständig kritisiert. Du kriegst permanent irgendeinen Appell, irgendeinen Ratschlag oder du kriegst irgendwie die ganze Zeit erklärt, wie was richtig ist und wie was nicht. Selbst wenn das gut gemeint ist, weil davon bin ich überzeugt, jede Mama, die das macht, will das Beste für ihr Kind. Aber tatsächlich ist es für das Kind, wenn es ständig gesagt bekommt, was richtig und was falsch ist. Kein Zugang zu sich, sondern lernt nur, wie man es den anderen recht macht. Auch wenn das gut sein soll. Also wenn man dem Kind zum Beispiel erklärt, hey, jedes Mal, wenn du bei einem Obdachlosen vorbeigehst, werfen Taler hin, dann sind es aber genau solche Sachen, die so einprogrammiert werden von den Eltern und nicht, wo das Kind es selber lernt und selber seine Überzeugung etabliert. Das ist jetzt ein ganz banales Beispiel, aber ich überlege mal gerade noch. Also wenn zum Beispiel was ich überlege mal, was ich neulich erlebt habe. Bestes Beispiel, bei uns geht es jetzt langsam los, dass der Kleine natürlich größer und mobiler wird und jetzt auch immer mehr an die Spielsachen vom Großen gehen will. Und in einigen Momenten ist das gar kein Problem und der Kleine darf damit spielen, in anderen Momenten schon. Und dann gibt es auch die Momente, wo der Große den anderen mal wegschubst und so richtig böse guckt und so. Und natürlich könnte ich in dem Moment sagen, hey, das macht man nicht, so behandeln wir uns nicht. Aber mit dem Wissen über die Autonomiephase und über die Hirnreife von Kindern ist es tatsächlich zu viel verlangt. Hingegen ist es viel kraftvoller, dass das Kind Raum bekommt und erstmal verstanden werden wird. Und erstmal, also bevor man, das ist das, was ich meine, bevor man direkt hingeht und direkt so eine Regel von, das hat so und so zu sein, das macht man nicht so und so, vielmehr erstmal verstehen, hey, dich stört es gerade total. Du wolltest ja mit deinem Auto spielen. Und dann kommt zum Beispiel sowas auch raus, wie dass es gar nicht darum geht, dass er nicht teilen wollte, sondern dass er gerade einfach so in seinem Flow-Zustand war, in seinem Film, es einfach ganz bestimmt ablief, dass einfach keine Flexibilität war, dieses Spiel zu verändern. Und das hat ja nichts mit dem Kind zu tun, aber das ist das, was ganz oft passiert. Wir interpretieren dann das Verhalten vom Kind, dass das Kind so unsozial ist. Aber die Kinder bis zum 6. Lebensjahr sind nicht unsozial. Wir Menschen sind soziale Wesen. Nur sie können noch nicht ihre Impulsivität so gut kontrollieren und steuern wie wir. Und wenn wir dann in solchen Momenten so direkt Ratschläge geben oder direkt so regeln, wird es ganz oft nur noch schlimmer, weil das Kind in diesen Momenten wie so einen Bindungsabbruch erfährt, also einfach eine Ablehnung. Und Kinder brauchen in der Autonomiephase ganz stark die Bindung und ganz stark die Autonomie. Und die Bindung brauchen sie vor allen Dingen auch für ihr Wohlbefinden. Und je weniger es aber davon gibt, gerade durch diese permanente im Alltag von mach das nicht so und so, hör auf so zu reden, hör auf so zu sein, mach das lieber so und so, bla 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 bla. Also ständige, ja, also dass einem ständig gesagt wird, wie man zu sein hat, das ist schädigend. Muss ich auch ganz klar so sagen. Es geht nicht darum, wir sagen das natürlich, es geht nicht darum, sowas gar nicht zu sagen. Es geht nie darum, mehr Achtsamkeit reinzubringen. Und es geht darum, einfach nicht immer so dieses Vorschnelle an Kritik loszulassen. Auch wenn wir es gut meinen, auch wenn wir eigentlich nur wollen, dass unsere Kinder später zufriedene, glückliche Erwachsene sind. Aber ganz oft hat man sich ja dann mit nicht in der Tiefe befasst und weiß gar nicht, dass das gar nicht das mit sich bringt, was man da macht. Und deswegen ist auch diese Podcast-Folge da, um da mehr Klarheit reinzubringen. Also, eine große Empfehlung, wenn man das manchmal nicht verstehen kann, warum ein Kind so handelt, kann ich es wirklich empfehlen, sich mit dem Alter und den Entwicklungsphasen auseinanderzusetzen. Dann versteht man das Verhalten viel besser und weiß auch viel mehr, was man wirklich erwarten kann und was nicht und wie man das regeln kann. Und was dazu beiträgt, dass das Kind zum Beispiel teilt oder dass das Kind zum Beispiel mit dem Bruder spielt oder dass das Kind eben zum Beispiel nicht aggressiv dem Geschwisterkind gegenüber ist. Das ist nämlich eines der Gründe auch, warum Geschwister irgendwann so aggressiv dem Kind, also dem eigenen Geschwisterchen werden, weil sie die ganze Zeit, ganz oft die Großen, von den Eltern ermahnt werden. Und das ist Ablehnung fürs Kind und dadurch fühlt sich das Kind minderwertig, nicht geliebt und dadurch ist der Bindungstank leerer. Und wenn der Bindungstank in der Autonomiephase, vor allen Dingen bis 6 Jahren, sehr leer ist, ist da ein dysreguliertes Nervensystem und ein dysreguliertes Nervensystem hat Wut, Frust, Traurigkeit und bringt die zum Ausdruck. Und Kinder haben noch nicht gelernt, wie sie ihre Frust, ihren Wut, ihre Traurigkeit gesund oder sozial ausleben können. Und da kommt einfach der erste Reiz, der kommt. Heißt aber auch, dass wir einen riesengroßen Einfluss darauf haben. Nämlich mit unserer Bindung und mit der Art und Weise, wie wir mit unseren Kindern umgehen. Und deswegen ist es super stärkend, unsere Kinder nicht jedes Mal zu ermahnen oder zu kritisieren, sondern wirklich zu verstehen und dann daraus Lösungen zu finden. Es gibt dabei Grenzen, aber es ist was anderes, wenn das Kind erstmal versucht wird, verstanden zu werden. Und übrigens, was nicht Verständnis schafft, ist wie, ich verstehe dich, dass du mit deinen Sachen spielst. Das ist wie, wenn du, stell dir vor, du gehst, weiß ich nicht, mit deiner Freundin frühstücken, ist richtig schön, und dein Mann kommt auf einmal, nimmt dich mit nach Hause, du sagst, nee, ich will noch nicht gehen, und er sagt, ich verstehe dich, aber wir müssen jetzt. Fühlst du dich dann verstanden? Vermutlich nicht, oder? Genau, und so ist es bei den Kindern auch. Also ich verstehe dich, schafft kein Verständnis. Auch wenn du das Verständnis fühlst, aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Verständnis entsteht durch das mir da näher nachfragen oder sagen, was wir glauben und dann die Bestätigung hören, uns einholen. Die Bestätigung einholen klingt gerade ganz schön so fachlich oder ganz schön so, wie sagt man so? Naja, ich glaube, du weißt, was ich meine. Kommen wir zum dritten Punkt. Ein unfassbar stärkender Umgang in der Kindheit ist die bedingungslose Liebe. Und ich höre schon, wie einige sagen, na, ich liebe doch mein Kind bedingungslos. Und dabei ist es wirklich so, dass wir da ganz, ganz viele blinde Flecke haben. Und gleichzeitig ist es so ein wahnsinniger Schlüssel, den wir einsetzen können für eine super positiv prägende Kindheit unserer Kinder. Und da darfst du Achtsamkeit in deinen Alltag reinbringen und mal schauen, in welchen Momenten bist du besonders liebevoll zu deinem Kind. Und da wird es nämlich schon deutlich. Entweder sind wir es nämlich gar nicht Oder wir sind es dann, wenn das Kind irgendwas gemacht hat, was wir von dem Kind wollten. Und das ist eben dann sowas wie, es hat gehorcht, es war brav oder es hat geteilt oder es hat zurückgesteckt, es hat, oder es hat eine besondere Leistung gemacht. Und eine Sache, die extrem noch mehr Klarheit schafft, wie bedingungslose Liebe wirklich entsteht, ist weniger auf Lob und Bestrafung, weniger Lob und Bestrafung anzuwenden. Ich glaube, die wenigsten von euch verwenden Bestrafung. Vielleicht gibt es sowas vereinzelt, also sowas wie, dann gibt es kein Fernsehen oder dann gibt es keine Süßigkeiten oder so. Aber was ihr mit Sicherheit alle kennt und vielleicht auch macht, ist sowas wie, super, toll gemacht, das ist aber schön, wow. Und ich weiß, dass das für viele so krass ungewohnt ist, weil wir es alle so gern gelernt haben und dass wir vor allen Dingen, wenn wir es selber wenig erfahren haben, unseren Kindern davon ganz viel geben, weil wir hätten es selber als Kind mehr gebraucht. Aber das Ding ist, dass Kinder, wenn sie Lob und Bestrafung erfahren, eben immer mehr ihre intrinsische Motivation verlieren für ihr Verhalten oder auch für ihre Ergebnisse, für ihre Leistung. Wenn die Kinder immer wieder gelobt werden, überschwänglich oder immer und immer wieder, dann lernen sie auch, dass sie eben etwas machen müssen oder etwas sein müssen, um diese positive Rückmeldung zu bekommen. Es heißt aber eben, es ist nicht einfach so da, sondern in ganz bestimmten Momenten. Und deswegen haben wir ja heutzutage auch diese krasse Leistungsgesellschaft, weil wir es eben alle so gewohnt sind, zum einen natürlich auch durch das Schulsystem und durch Noten, dass wir mit besseren Leistungen bessere Noten bekommen haben und auch generell mit besseren Noten besser dastanden. Wir waren viel gefühlt wertvoller. Und wenn wir dann halt zu Hause eben auch noch irgendwie nicht so brav waren oder nicht so gehorcht haben oder so, dann waren wir auch automatisch nicht so wertvoll. Hingegen, wenn wir brav und gehorsam waren oder wenn wir ein krasses Hobby gemacht haben oder irgendwelche anderen Erfolge auch leistungstechnisch erbracht haben, dann haben wir viel Liebe, Anerkennung, Wertschätzung bekommen. Und die meisten Mamas haben das Gefühl, dass sie den ganzen Tag irgendwie im Hamsterrad rennen und sich eigentlich fragen, wofür. Weil keiner weiß es zu schätzen. Ist für alle selbstverständlich. Und das macht ganz schön träge. Und das macht müde. Und ist demotiviert. Aber hier liegt genau der Grund, nämlich in der extrinsischen Motivation. Weil man so gewohnt ist, für Wertschätzung, Liebe, Anerkennung im Außen etwas zu machen, anstatt für sich selbst. Und wenn unsere Kinder nämlich genau das lernen, dass sie nicht stets und ständig gelobt werden, es geht dabei als Alternative nicht darum, keine nichts Positives zu sagen, sondern es geht mehr darum, Wertschätzung auszudrücken anstatt Lob. Und es geht vor allen Dingen viel mehr darum, die Kinder mit einzubeziehen. Ich mache mal zwei Beispiele. Wenn zum Beispiel mein Sohn kommt und hat irgendwas gemalt, dann spiegele ich erstmal eben auch wieder da die Gefühle wieder, dass das er gemacht hat. Oh, du freust dich so, du bist so stolz auf dich, du hast das Bild gemalt. Und du hast so viel Freude daran, mir das zu zeigen. Ich weiß, es klingt ein bisschen robotermäßig, aber wenn man weiß, wofür man es macht, dann geht es irgendwann ganz automatisch. Und dann frage ich ganz oft ihn, gefällt's dir? Und dann sagt er ja. Und das ist eigentlich das Schönste überhaupt. Und dann mache ich aber zum Beispiel auch sowas wie, dass ich vielmehr auch beschreibe, was ich sehe, weil auch das so eine Anerkennung ist wie, wow, schönes Bild, sage ich, du hast so viele Farben verwendet, hier ist blau und hier ist grün und hier hast du einen ganz großen Kreis gemalt und hier ganz viele Striche. Das hat dir so Spaß gemacht. Und dadurch lernt er vor allen Dingen durch diese Spiegelung immer mehr über sich, anstatt die Meinung von mir, wie das Bild ist. Und sind wir ganz ehrlich, die Bilder, das ist aktuell 4, die sind nicht schön. Das ist vollkommen gelogen. Also jetzt mal ganz ehrlich. Das sagen wir natürlich, weil wir es trotzdem toll finden, wie unsere Kinder immer mehr malen und ne, auch malen können und so. Aber das ist nicht ehrlich. Und spüren die Kinder. Und deswegen hier bedingungslose Liebe. So wenig wie möglich Liebe an Bedingungen knüpfen. Und so viel wie möglich in Situationen, wo gerade gar nichts besonders passiert ist, Liebe zu zeigen. Das ist etwas, das ist positiv prägend. Und da check gerne mal mit dir ein. Hast du das kennengelernt? Einfach auch nur mal so Wertschätzung, Anerkennung zu bekommen? Oder immer nur in ganz bestimmten Momenten, wenn du brav, gehorsam, freundlich oder irgendeine krasse Leistung erbracht hast? Und wie sehr hätte es dir gut getan als Kind, nicht nur in diesen Momenten das zu bekommen, sondern in allen oder auch in allen anderen. Und das ist übrigens auch der Grund, nochmal, warum Gefühle zulassen, der erste Punkt, so wichtig ist, weil das ist für die Kinder tatsächlich vom Empfinden bedingungslose Liebe, nämlich wenn sie auch dann in ihrer Wut und in ihrem Frust oder auch mit ihrer Traurigkeit einfach ihre Bezugsperson erleben, die einfach nicht anders ist. Also die nicht irgendwie ablehnender ist oder abwertender oder genervter. Ich weiß, ne, Theorie und Praxis, das ist nicht immer möglich und es geht nicht darum, dass es immer so ist. Aber wenn wir das zu 70% im Alltag schaffen, dann ist das schon granatenmäßig obergeil. Und diese bedingungslose Liebe, es entsteht eben quasi dadurch, dass das Kind erfährt, egal wie ich bin, meine Mama ist da und meine Mama liebt mich. Und das ist aber nicht, auch wenn du das vielleicht hast, natürlich liebst du dein Kind auch, wenn es wütend ist, aber das Kind weiß das ja nicht. Das Kind interpretiert aber dein Verhalten, ob du es liebst oder nicht. Und wenn du nämlich schimpfst oder das Kind dafür ablehnst, dann weiß das Kind nämlich nicht, ja, die Mama liebt mich ja trotzdem. Sondern das braucht schon eine liebevolle, fürsorgliche Verhaltensweise. Genau. Dann kommen wir zum vorletzten Punkt. Was natürlich auch einen riesengroßen positiven Effekt hat, ist das Bewusstsein darüber, was wir unseren Kindern selber für Verhaltensweisen vorleben. Und das betrifft sich, oder das bezieht sich natürlich auch auf alles, sei es eben, wie wir auch mit anderen Menschen umgehen, also zum Beispiel mit uns selbst, wie wir über uns selbst reden. Also ich kenne von so vielen Freundinnen, die heutzutage ein Körperthema haben, also sich nicht wohl in ihrem Körper fühlen, dass die eigene Mutter sich schon immer für ihr Äußeres abgelehnt hat. Die hat sich schon immer zu dick gefühlt, die hat noch nie gerne in den Spiegel geguckt, die hat sich immer klein geredet. Ja, das färbt sich krass ab. Aber natürlich auch, wie wir mit Geld umgehen, wie wir über Geld denken, was wir sagen, wie wir mit unserem Partner umgehen, wie wir mit Freundinnen umgehen, wie wir mit Tieren umgehen, wie wir mit der Natur umgehen, wie wir mit Essen umgehen. So, so vieles. Und ich weiß, das macht natürlich Druck und ich will damit überhaupt nicht erzeugen, der perfekte Mensch auf der Welt zu sein. Ich will nur sagen, es ist hilfreich, da Achtsamkeit reinzubringen und vor allen Dingen auch da wieder für unsere blinden Flecke. Und das kann so heilsam sein, weil wir damit einfach wirklich auch eigenen Frust auflösen können. Und zwar kannst du dich mal fragen, was lehnst du alles an deinen Kindern ab? Also welche Eigenschaften? Und dann könntest du dich auch mal fragen, kennst du diese Eigenschaften auch von dir? Bist du das nicht vielleicht auch? Oder hast du dir schon gar nicht mehr erlaubt, das zu sein? Also ein Beispiel oder manchmal zwei Beispiele. Eine Sache zum Beispiel. So oft kann uns das bei unseren Kindern triggern, dass sie so auftreten und so freudig sind, weil wir dafür ja eben früher auch abgelehnt worden sind. Und eben, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn du irgendwo in der Bar bist oder irgendwo anders und irgendwer laut lacht oder so, die fallen immer auf. Also man versucht schon in der Gesellschaft heutzutage bloß nicht krass aufzufallen. Ne? Also irgendwie sollte schön alles ganz ruhig und gediegen sein. Und vielleicht hast du dir aber auch selber dadurch nicht mehr erlaubt, so richtig krass, wirklich Freude, Abenteuer, deine Wildheit zu erlauben. Weil du irgendwie immer bloß nicht so laut auffallen. Das ist so ein, sag ich jetzt mal, eher positiver Aspekt. Und dann kann es natürlich aber auch sein, eins, was ich zum Beispiel auch schon mal in der Beratung hatte, da war eine Mama, die hat eben, wollte mehr verstehen, warum ihre Tochter immer so kritisierend mit anderen ist und immer so fordernd und immer so bestimmerisch. Und nach längerem Nachhaken kam raus, dass das genau ihr eigener Anteil ist, den sie mit ihrer Tochter lebt, den sie aber nicht sieht, weil der so im blinden Fleck ist. Im blinden Eck. Und das ist so ein blinder Fleck. Und deswegen hat sie dadurch angefangen, auch weniger kontrollierend mit ihrer Tochter zu sein, viel mehr in die Annahme, viel mehr in die Toleranz gekommen, hat natürlich auch das Wissen einfach noch mal mehr gehabt über die Entwicklungsstufen, über die mentale und emotionale, konnte dafür natürlich auch viel besser Verständnis haben. Und automatisch war das Kind auch anders vom Verhalten, war auch weniger bestimmerisch und konnte auch mehr andere sein lassen. Und das ist das, was ich meine, dass wir hier eine unfassbare Power haben und dass wir die nicht unterschätzen dürfen. Ich weiß, wir haben als Mama viel zu tun. Und ich weiß, dass sowas auch richtig Arbeit sein kann, da jetzt noch darüber nachzudenken und zu reflektieren. Aber im Endeffekt, wenn wir da die Motivation nehmen, uns mehr Leichtigkeit in unserem Alltag zu schaffen, dann dürfen wir mit unseren Triggern arbeiten. Und wenn ich eins aus eigener Familie kenne und von eigener Erfahrung, wenn du dir die Trigger mit deinen Kindern jetzt nicht anschaust, werden sie auf jeden Fall in 5, in 10, in 15 oder 20 Jahren kommen. Und dann vielleicht so richtig hart. Und dann ist es vielleicht echt auch einfach eine lange, lange Zeit Arbeit, um da wieder rauszukommen. Deswegen große Empfehlung für jeden Trigger, der jetzt da ist, ihn jetzt anzupacken. Es wird so viel schneller sich auflösen, es wird vor allen Dingen so viel leichter sein, ihn aufzulösen, wie in 10, 15 oder 20 Jahren. Die Zeit heilt alle Wunden oder mit der Zeit wird alles einfacher, mit der Zeit werden die Kinder älter, mit der Zeit verstehen die Kinder mehr, ist tatsächlich uns nicht geholfen. Und ja, von daher, das aber für alle, die einfach eben dieses Bewusstsein, diese Achtsamkeit reinbringen wollen und eine stärkende Kindheit ermöglichen möchten, dann ist es wirklich hilfreich. Das reicht ja, wenn man sich einmal im Monat einfach reflektiert und sich fragt, okay, hey, welche Verhaltensweisen lebe ich gerade meinen Kindern vor? Oder welche Verhaltensweisen lehne ich bei meinen Kindern ab? Und mache ich das vielleicht sogar selber? Und dann daran zu arbeiten. Das bringt uns natürlich auch wahnsinnige Vorteile. Es ist quasi auch so, dass unsere Kinder uns ja wie so einen Spiegel auch vor Augen führen, welche Eigenschaften wir nicht wollen, was sie haben, aber was wir selber haben. Heißt ja aber eigentlich auch, dass wir nicht wollen, dass wir so sind. Also weißt du, was ich meine? Es bringt also super viel Potenzialentfaltung, auch für uns selbst, hinein. Und dann zum Ende der allerwichtigste Punkt, die wohl mit schönste Sache, die, ach, da geht mir das Herz auf, die für Kinder super positiv stärkend sind in der Kindheit, ist das Gefühl, dass die Eltern einfach verliebt in die Zeit mit ihren Kindern sind. Also stell dir vor, deine Tochter, dein Sohn, schaut mit 30, 40 Jahren zurück auf seine Kindheit. Und an was soll er da denken? Was glaubst du, an was denkt er aktuell, so wie es gerade ist? Bei den meisten ist es ja nämlich doch so, dass wir irgendwie versuchen, neben den Kindern was zu erledigen. Und auch schon eine schöne Zeit mit den Kindern haben, aber es auch immer wieder Konflikte irgendwie gibt. Und was jetzt so richtig, richtig geil wird, ist, wenn ihr einfach immer wieder diese Momente schafft, wenn ihr zusammen so wirklich richtig Spaß habt. Und wirklich auch lang. Sodass die Kinder merken, okay, die Mama, der Papa, die haben einfach so Lust auf mich. Die sind einfach so froh, dass ich da bin. Und das ist, indem man wirklich präsent ist. Indem man wirklich Spaß mit ihnen hat. Indem man nicht denkt so, oh, wann werden sie größer oder wann schlafen sie endlich? Natürlich haben wir das trotzdem mal, versteht es nicht falsch, aber weißt du, was ich meine? Es geht auch nicht darum, das den ganzen Tag zu haben, weil wir haben die Aufgaben, wir haben den Haushalt. Aber wenn wir es schaffen am Tag, immer mal wieder, 20 Minuten, mal wirklich voll präsent zu sein und was mit ihnen zu machen, wo wir wirklich richtig authentisch Spaß mit ihnen haben, dann ist das etwas so Stärkendes. Und wenn das aktuell nicht der Fall ist, dann kommt es natürlich jetzt auf das Alter drauf an, aber da lässt sich von uns selber viel steuern, wie es möglich ist, wie wir unsere Zeit verbringen. Was ich zum Beispiel super gern mache, 3 eigene Beispiele. Ich kaufe Spiele, auf die ich selber Lust habe. Ich bin an Orte, wo ich mich super wohlfühle. Ich verabrede mich mit Playdates, mit denen ich mich wirklich wohlfühle. Und die Anzahl der Playdates. Es gibt einige, mit denen ich mich wohlfühle, aber manchmal ist mir das einfach alles zu viel. Und deswegen muss ich das manchmal ein bisschen minimieren, dass ich mich auch wirklich auf die Playdates einlassen kann. Aber dafür bin ich dann voll und ganz da. Genau. Und ich mache es mir halt auch wirklich immer schön mit den Kids. Das habt ihr bestimmt schon öfters mal auf Instagram gesehen. Aber Romanticize Your Life ist wirklich so mein Mantra. Und deswegen zum Beispiel auch mit dem Thema so, ich suche mir morgens mein Outfit aus oder so. Das ist einfach auch so, weil ich mich wohlfühle, weil ich mich eben auch als Frau, auch mein Leben eben trotzdem lebe und nicht nur morgens als Funktionsmodus und Roboter aufstehe, der hier allen anderen das Leben schön macht. Sondern ich fange morgen an, mir das Leben schön zu machen, indem ich mich schön mache. Nicht, weil ich mich vorher nicht schön finde, sondern einfach, ich habe dazu noch, und damit komme ich zum Schluss. Ich habe vorhin ein Reel gesehen, das ist so ein Profil, da tun die Obdachlose von der Straße nehmen und helfen und unter anderem auch mit ihnen zum Friseur und so gehen. Und es ist einfach unfassbar, wie diese Obdachlosen aussehen. Da war auch so ein Mann, der hatte so längere Haare, einen längeren Bart und der hatte dann wirklich eine richtige Frisur bekommen. Der Bart wurde abgenommen, die Nasenhaare wurden entfernt und natürlich sehen wir morgens nicht so aus wie ein Obdachloser, aber manchmal fühlt es sich ja schon so an. Aber auf jeden Fall hat man auch bei dem gesehen, vorher, nachher, das ist einfach eine ganz andere Ausstrahlung. Du schaust ganz anders in den Spiegel, du fühlst dich ganz anders. Und genau das ist das, was ich quasi mache für mich. Und auch wenn mich nur meine Kinder sehen oder so, aber was heißt nur, ja? Alles, was ich dazu beitragen kann, damit es mir gut geht, mache ich, weil das wirkt sich automatisch auf den Umgang mit meinen Kindern aus. Alles, was mir, deswegen auch die Frage, was tut mir am Abend wirklich gut? Alles, was mir gut tut, was mir Energie gibt, wirkt sich automatisch positiv auf meine Kinder auf den Alltag und einfach auch auf meine Belastbarkeit, auf meine Resilienz. Und daher komme ich jetzt auch schon zum Abschluss. Um den Druck rauszunehmen, wir werden als Eltern Fehler machen und wir werden als Eltern unsere Kinder prägen. Denn vor allen Dingen mit so Sätzen wie, das macht man nicht oder das ist richtig und das nicht, wir haben ja trotzdem unsere Grenzen. Und es kann aber wirklich sein, dass wir vielleicht sogar selber in 10 Jahren sagen, oh Mann, warum habe ich denn so gedacht? Ja? Kann aber auch sein, dass wir vielleicht an der einen oder anderen Stelle sogar zu wenig Grenzen setzen, ja? Also nicht falsch verstehen, es geht nicht darum, per se Grenzen zu setzen. Eigentlich geht es vielmehr darum, wirklich so zu führen. Dem Kind, also Kinder brauchen nicht Grenzen, Kinder brauchen Führung. Eine sichere Führung. Und um da den Druck rauszunehmen, ist es hilfreich zu wissen, dass wir das machen und dass wir das annehmen dürfen, dass wir auf jeden Fall unsere Kinder prägen. Allein eben durch das, wie wir leben. Ja, wir leben ja alle unterschiedlich. Und es geht nicht darum, das Perfekte vorzuleben. Es ist natürlich trotzdem hilfreich, sich zu reflektieren und bewusst zu werden. Und wenn man feststellt, hey, das möchte ich für mein Kind eigentlich nicht, daran zu arbeiten, für sich und sein Kind, ist natürlich eine Bombenmotivation. Und zum anderen kann ich es aber eben aber nur empfehlen, selber zum Beispiel vorzuleben, regelmäßig zum eben Berater, Coach, Therapeuten oder zu einem, einfach zu jemandem zu gehen, wo es um die innere Welt geht, um die Zufriedenheit, um Blockaden, um Trigger, um Konflikte. Weil damit können dann die Kinder einfach später auch, wenn sie 18 sind, vielleicht auch schon früher, vielleicht dann auch mit 20, mit 25, wann auch immer, auch selber regelmäßig gehen und auch ihre Themen aufarbeiten. Damit habe ich mir persönlich den riesengroßen Druck genommen, dass ich eben nicht perfekt bin, dass ich nicht immer perfekt reagiere, auch wenn ich so viel Wissen habe. Aber auch das ist halt einfach begrenzt. Und auch selbst wenn ich zum Beispiel nie ausflippen würde oder so, trotzdem lebe ich meinem Kind Sachen vor oder mache Dinge, die mein Kind vielleicht anders machen würde und wo mein Kind vielleicht erlebt, okay, das ist total unfair und ich werde überhaupt nicht verstanden und ich bin richtig enttäuscht oder so. Auch wenn ich vielleicht das sogar alles anwende und die Gefühle spiegel und den Gefühlen Raum gebe, kann es trotzdem sein, dass unsere Kinder enttäuscht sind von uns und verletzt sind in irgendwelchen Momenten. Und wenn wir natürlich da das Ziel haben, dass sowas nie passiert, dann rennen wir mit einem Druck durch den Alltag, der uns tatsächlich unter Druck setzt. Und Druck erzeugt immer Gegendruck. Das heißt, in uns entsteht Stress und dadurch in Stressmomenten können wir nicht klar und gelassen reagieren. Also machen wir es nur noch schlimmer. Deswegen bringt das vielleicht einfach mehr Gelassenheit rein, dass das Ziel gar nicht 100% ist, sondern eben 70% oder 80%. Und für die letzten 20-30% sind unsere Kinder im Erwachsenenalter dann selber verantwortlich. Und was auch super hilfreich ist zu wissen, aus der spirituellen Sicht ist es ja sowieso so, dass die Kinder sich ihre Eltern aussuchen und dort ihre Erfahrung machen, die sie machen wollen und eben auch ihre Prägung. Und egal wie gut eine Kindheit auch sein kann, der Mensch kommt auf diese Welt immer, um zu lernen und zu wachsen. Also es gibt immer, egal welche Familie, welche Eltern, selbst den krassesten Guru, den du vielleicht gefunden hast, also wenn ich mir zum Beispiel früher eingebildet habe, ne, Laura Marlina Seiler ist bestimmt die perfekte Mama. Nein, die wird auch ihre Tücken haben, wo ihr Sohn auch später irgendwann mal dran arbeiten darf. Aber das ist nicht schlimm, damit hat sie keinen Fehler gemacht, sondern das ist das, was ich damit sagen will, dass die Menschen immer etwas zum Lernen haben. Und deswegen ist es auch zum Beispiel bei der Persönlichkeitsentwicklung oder in dem Heilungsprozess so, dass man ganz oft das Ziel hat, man ist komplett ausgeheilt. Man hat gar keine Wunden mehr. Das ist gar nicht der Sinn vom Leben oder das ist gar nicht das Ziel, weil es auch gar nicht erreichbar ist. Weil wir dazu einfach Menschen sind. Wir können gewisse Schmerzen minimieren und gewisse Enttäuschungen lösen und Schutzstrategien auflösen, wie Perfektionismus, Everybody's Darling, es allen recht machen oder schwer Grenzen zu setzen. Das kann man eben lernen, damit besser umzugehen, aber es kann sein, dass davon immer ein Teil bleibt. Aber dieser Teil ist ja von uns. Und der Teil sind ja auch wir. Und das ist ja nicht alles schlecht. People-pleasing ist ja nicht grundsätzlich schlecht. Schlecht Grenzen zu setzen ist nicht grundsätzlich schlecht. Seine Bedürfnisse und Gefühle nicht wahrzunehmen ist nicht grundlegend schlecht. Aber für alle die oder für all die Fähigkeiten oder Eigenschaften, die ihm zu sehr ins Negative gerückt sind oder zu sehr dahin gerückt sind, dass sie uns nicht dienen, haben wir jederzeit die Möglichkeit, es mehr wieder in die andere Richtung zu legen. Und wenn wir da den Perfektionismus rausnehmen, dann kommen wir dem glücklichen und zufriedenen, gelassenen Leben auch wirklich entgegen. Und damit wünsche ich dir jetzt nämlich genau das. Ein zufriedenes und erfüllendes Leben. Und dass du hiermit einfach nochmal mehr Klarheit darin hast, was für Kinder wirklich positiv prägend ist. Und was du damit wirklich auch Großes bewirkst. Für mich zum Beispiel ist das auch eine höhere Priorität wie Haushalt. Also für mich ist es in der Zeit jetzt, wo die Kinder so klein sind, weil die Kinder bis zum 7. Lebensjahr wie ein Schwamm sind und alles aufsaugen, was passiert, ist es für mich eben deswegen auch die Frage, was mache ich am Abend? Meine Priorität, wie meine Energie und mein Wohlbefinden, damit ich nämlich tagsüber genau die Energie und mein Wohlbefinden habe, um all das möglich zu machen für meine Kinder, um Geduld zu haben, um Empathie zu haben, um das Verhalten meiner Kinder nicht so schnell zu bewerten, sie abzulehnen, sondern in Bedürfnisse und Gefühle zu übersetzen, um Energie zu haben für die ganzen Arbeiten wie Kochen, Anziehen, Tasche packen, ins Auto setzen, irgendwo hinfahren, einkaufen und so weiter und so fort. Gut, einkaufen jetzt nicht. Die Kindererziehung, sage ich jetzt mal klassisch, aber da sind sie oft dabei. Und da kann man ja auch mal schnell seine Geduld verlieren. Ja, und durch dass ich das auch dafür tue, für sie, ohne da jemals was zurückzubekommen, kann ich auch nur empfehlen, tut es so unfassbar gut. Also deswegen muss man eigentlich sagen, tue ich das eher für mich. Ich tue das eigentlich eher für mich, dass ich weiß, ich habe mein Bestes gegeben für sie in der Kindheit, um ihnen eben die bestmöglichen Umstände zu ermöglichen, aber eben nicht mit dem Ziel, 100% zu erreichen, sondern eben 70 und 80. Und damit bin ich zufrieden, weil wenn ich 100% hätte, das ist ja das Verrückte. Wenn 100% das Ziel ist, also Perfektionismus, dann führt das ganz oft nämlich überhaupt nicht zur Perfektion, weil das einen so unter Druck setzt, dass es dazu gar nicht führt. Und um da aber trotzdem einfach für mich die Klarheit zu haben oder da dran zu bleiben, bin ich eben auch regelmäßig in Begleitung. Und deswegen ist es einfach auch so super schön, diese Themen viel mehr zur Priorität zu machen, sich dafür Zeit zu nehmen. Weil das ist letztendlich das, was einfach in Erinnerung bleibt, für immer. Es bleibt nicht in Erinnerung, wie der Haushalt aussieht oder ähnliches, sondern es bleibt in Erinnerung, wie die Zeit mit unseren Kindern war. Und die Kinder behalten das in Erinnerung, wie die Zeit mit meinen Eltern war. Und eine Frage, die ich dazu übrigens liebe, wäre ich gern mein eigenes Kind? So wie ich mit meinem Kind umgehe, wäre ich gern mein eigenes Kind? Und damit jetzt nun ganz viel Inspiration, Klarheit, neue Denkanstöße, neue Perspektiven und auf jeden Fall Motivation. Vor allen Dingen auch diese Zeit, diese Kindheit, als wirklich sehr wichtig anzusehen. Und nicht selbstverständlich. Und ja, jetzt komme ich zum Abschluss. Ich schicke dir liebe, liebe Grüße. Wir hören uns in der nächsten Folge. Und wenn du dein Feedback dazu gerne dalassen möchtest, dann schreib mir auf Instagram. Steffi Stein X ist in den Shownotes markiert. Oder wenn du eine Frage hast, melde dich sehr gerne. Ja, und nun alles Liebe und bis dahin.